Seitdem lebt die Bevölkerung dort wie früher. Anfang des Jahres 2021 warnte er dann dringlich vor den neuen Impfungen. Deshalb erschien im Februar in The Guardian in der von Bill und Melinda Gates gesponserten Spalte Global Development ein Artikel unter dem Titel »Es ist Zeit für Afrika, den impfgegnerischen Präsidenten Magufuli zu zügeln«. Der Artikel stellte ihn als eine Gefahr dar und endete damit, dass der Präsident offen und direkt herausgefordert werden müsse. Kurze Zeit später verschwand der 61-jährige Magufuli aus der Öffentlichkeit. Im März wurde sein plötzlicher Tod bekannt. Todesursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein, blieb aber strittig. Seine Nachfolgerin wurde die bisherige Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan, die unter anderem bereits 2010 und 2016 Tansania in Davos beim WEF vertreten hatte. Sie hat dann gleich, als sie im Amt war, die Pandemie anerkannt. Aber während sich die Menschen in Sansibar maskenfrei anlächelten, machten in Deutschland noch die meisten die Maskerade mit. Der soziale Druck und die Polarisierung unserer Gesellschaft sind enorm. Zudem werden viele dafür belohnt, wenn sie mitmachen. Andere sind still, damit sie nicht angefeindet, ausgegrenzt oder ihrer beruflichen Existenzgrundlage beraubt werden. Kritiker werden zensiert, diffamiert und ausgeschaltet. Dass bestimmte Meinungen in der Politik nicht erwünscht sind, ist verständlich. Aber dass sie systematisch unterdrückt und verfemt werden, ist in der Bundesrepublik Deutschland neu. Im Rahmen der Corona-Politik ist eine regelrechte Kultur der professionellen Diffamierung entstanden. In dieser moralisierenden Destruktion Andersdenkender wurden Internetplattformen gelöscht und Menschen aus den Universitäten, Vereinen und Arbeitsplätzen gemobbt. Ihnen wurde meistens vorgeworfen, die große Gefahr zu verharmlosen. Um es noch leichter zu haben und keine inhaltliche Diskussion führen zu müssen, kamen die Kontaktschuldfahnder zum Einsatz. Da reicht es für eine Diffamierung schon aus, wenn die Person mit jemandem gesprochen hat, der eine verpönte Meinung vertritt oder gehabt haben soll. Kontaktschuld wiegt in solchen irrationalen Kampagnen schwerer als wissenschaftliche Evidenz. Sachargumente oder demokratische Gepflogenheiten, diese Art mit störenden Meinungen umzugehen, ist alt. Meine erste Kontaktschuld mit Berufsverbot habe ich schon zu Beginn der 1970er Jahre erlebt, nach einer Bürgerinitiative, die sich gemeinsam mit der DKP gegen die Privatisierung von Sozialwohnungen richtete. Kontaktschuld ist aktuell so etwas wie ein positiver PCR-Test. Allein bei einem Interview mit den Falschen wird man schon als kontaminiert betrachtet und mit Maßnahmen der Ausgrenzung, Diffamierung und der medialen Quarantäne bekämpft. Da reicht sogar der Verdacht eines Kontaktes. Doch es geht noch schlimmer. Es reicht schon, dass die Falschen, mit denen man nie gesprochen hat und die man nicht kennt, einen irgendwo zitieren. Es reicht, wenn man mit Tausenden an einer Demonstration teilnimmt und ein Falscher wird dabei gesichtet. Konsequenterweise müsste man fragen, und wenn ich mit einem Falschen im Supermarkt an der Kasse stehe, ist das weniger schlimm?